Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Wassermassen trafen die Region ohne Vorwarnung. Im Süden der USA hat ein Unwetter schwere Schäden angerichtet und zahlreiche Opfer gefordert. Nach heftigen Regenfällen trat gestern im Bundesstaat Texas der Fluss Guadalupe über die Ufer. Die Fluten zerstörten ein Ferienlager, rissen Häuser und Autos mit sich. Mindestens 27 Menschen starben. Viele weitere werden noch vermisst, unter ihnen mehr als 20 Mädchen aus dem Feriencamp.
Was bleibt, sind Trümmer und Chaos, mehr als 24 Stunden nach der Katastrophe. Als die heftigen Gewitterwolken gestern über Kerrville im Süden von Texas abregnen, steigt der Pegelstand des Flusses innerhalb von Minuten. Wassermassen reißen alles mit, was sich an den Ufern befindet. Der Fluss mit dem Namen Guadalupe, ein kleines, aber schnell fließendes Gewässer, hier am Oberlauf als Naherholungsgebiet beliebt, vor allem jetzt im Sommer. Angesichts der Opfer und der Schäden zeigt sich der Bürgermeister erschüttert. Wir alle müssen verstehen, heute wird ein schwerer Tag, ein wirklich schwerer Tag für uns. Helfer aus ganz Texas und von Bundesbehörden suchen entlang des Flusses weiterhin nach Überlebenden und Opfern. Camp Mystic, ein Feriencamp am Ufer, wird völlig zerstört. Von den Holzhütten direkt am Fluss bleiben nur Trümmer. Mindestens 27 Menschen aus dem Camp werden weiter vermisst. Aber sie sind eben nicht die einzigen, nach denen die Rettungsteams suchen. Was nicht klar ist, wie viele Leute privat hier waren, zu Besuch, im Urlaub oder sonst wie in der Gemeinde unterwegs. Dazu wissen wir nichts, deswegen können sich die Zahlen noch ändern. Über sein Netzwerk Truth Social sagt US-Präsident Trump Unterstützung zu. Er hat die zuständige Heimatschutzministerin in die Katastrophenregion entsandt.
Bilder der Zerstörung. Nach fast 2 Jahren Krieg ist der Gazastreifen ein Trümmerfeld. Jetzt gibt es wieder vorsichtige Hoffnung auf eine Waffenruhe. Die Terrororganisation Hamas hat dem US-Vorschlag für eine Feuerpause offenbar im Grundsatz zugestimmt und will verhandeln. Es gäbe aber noch Punkte, die geklärt werden müssten. Für die Menschen ist ein diplomatischer Erfolg noch in weiter Ferne. Die israelischen Angriffe gehen weiter.
Rauch über dem Norden des Gazastreifens. Die Angriffe der israelischen Armee nochmal intensiviert. Es trifft auch die Al-Shafi-Schule in Gazastadt, eine Unterkunft für Flüchtlinge. Die Erwartungen an eine Waffenruhe verhalten. Ich wünsche mir keine Feuerpause. Das würde ja heißen, der Krieg geht weiter. Ich wünsche mir einen kompletten Waffenstillstand. Das Blutvergießen muss aufhören. Geplant sind 60 Tage Feuerpause, Freilassung einiger Geiseln, Verhandlungen über ein Kriegsende und mehr humanitäre Hilfe. Die Hamas teilt mit, sie stimme neuen Verhandlungen zu. Wann sie beginnen, noch offen. Die genauen Bedingungen unklar. Er will einen Gaza-Deal. Ich bin sehr optimistisch, aber die Dinge ändern sich von Tag zu Tag. Nächste Woche könne es soweit sein. Am Montag empfängt der US-Präsident den israelischen Premier. Am Abend in Tel Aviv. Sie sind hier, um Netanyahu zu einem Abkommen zu drängen. Ich glaube, es wird etwas passieren. Hoffentlich das vollständige Ende des Krieges und dass alle Geiseln zurückkommen. Noch haben die Verhandlungen darüber aber nicht begonnen.
Selten waren die Hoffnungen größer auf ein Abkommen. Netanyahu sieht sich gestärkt durch den Erfolg gegen den Iran. Womöglich so stark, dass er jetzt auch den Krieg in Gaza beenden will, gegen den Willen seiner rechtsextremen Koalitionspartner. Heute Abend kommt hier noch das Sicherheitskabinett zusammen. Entscheidender dürfte dann aber das Treffen in Washington werden zwischen Netanyahu und Trump.
Wir schauen ins Inland. Die beiden AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla. Sie wollen dafür sorgen, dass die Fraktion im Bundestag geschlossen auftritt. Auf einer Klausur wurde heute ein Strategiepapier verabschiedet. Darin die bekannten Forderungen zu einer härteren Grenzpolitik und Steuersenkungen. Aber es geht auch um etwas anderes. Die Fraktion ist gewachsen, die Politiker müssen sich finden und sollen dann ein gutes Bild abgeben.
Hier kennt nicht jeder jeden, die AfD-Fraktion so groß wie nie. kennenlernen, die Devise der Klausur und die Frage klären, was man mit der Größe im Bundestag anfangen möchte. Zunächst wird ein Positionspapier verabschiedet, das im Wesentlichen alte Positionen nochmal bekräftigt.
Dort geht es darum, insgesamt die arbeitende Bevölkerung zu entlasten. Das ist ja auch das, womit wir jahrelang Programm machen. Wir haben sehr genau die arbeitende Bevölkerung im Fokus, dann die Grenzen zu schließen, zu kontrollieren und dieses Land von einer erodierenden inneren Sicherheit zu befreien.
Der rechtsextreme Kampfbegriff Remigration wurde kurzerhand aus dem Entwurf gestrichen. Die Fraktionsspitze will offenbar einen sachlicheren Auftritt, weniger Angriffsfläche bieten, vor allem in puncto Benehmen. In einem kürzlich formulierten Verhaltenskodex für den Bundestag heißt es, die Mitglieder seien um ein gemäßigtes Auftreten bestrebt. Bei der Klausur geht es auch um Grundsätze zur Kleiderordnung und Zwischenfragen. Stefan Brandner hat das Papier geschrieben, der Mann mit den meisten Ordnungsrufen. Mäßigen will er sich aber nicht und eine Professionalisierung hält er nicht für nötig.
Ich sehe es nicht. Das Interessante war, wir haben gerade so eine statistische Auswertung gesehen, Meinungsumfragen und Umfragen über die AfD. Und da kam tatsächlich raus, dass der Großteil unserer potenziellen Wähler gar keine Änderung möchte.
Die AfD-Fraktion bekam in der vergangenen Legislatur die meisten Ordnungsrufe. Und nicht jeder in der Fraktion hält es für notwendig, dass sich das ändert. Vor allem die AfD-Fraktionsspitze will einen sachlicheren Ton, wohl auch wegen des Verfassungsschutzes. Gleichzeitig vergleicht Alice Weidel heute bei der Pressekonferenz SPD-Befürworter eines AfD-Verbotsverfahrens mit Adolf Hitler. Damit stellt sie die Mäßigungsappelle gleich wieder in Frage.
Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in den ersten 6 Monaten des Jahres um fast die Hälfte gesunken. Nach Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stellten von Januar bis Juni rund 61.000 Menschen einen Erstantrag. Das sind fast 50% weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Deutschland hatte zuletzt die Kontrollen an den Grenzen ausgeweitet. Nach neuen Vorwürfen gegen den früheren Gesundheitsminister Spahn in der Maskenaffäre fordern Grüne und Linke einen Untersuchungsausschuss. Die jüngsten Enthüllungen zeigten, dass Spahn gelogen habe, sagte der grünen Gesundheitsexperte Dahmen. Schwere Vorwürfe erhebt er auch gegen die jetzige Gesundheitsministerin Waken von der CDU. Sie habe den Bericht zu überteuerten Maskenkäufen in der Corona-Pandemie großflächig schwärzen lassen, um ihren Parteikollegen zu schützen. Im Osten Deutschlands kämpfen hunderte Einsatzkräfte noch immer gegen die Waldbrände. Auf der Saalfelder Höhe in Thüringen konnte eine Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Helikopter aus Bayern unterstützen die Löscharbeiten. Auch in der Gorischheide blieb die Situation dank einer kühlen Nacht weitestgehend stabil, aber angespannt. Menschen mussten ihre Häuser verlassen.
Normalerweise leben 45 Menschen in der Gemeinde Jakobsthal-Bahnhof. Jetzt ist sie ein Geisterdorf. Der Großbrand, der hier seit 5 Tagen tobt, war durch ständig wechselnde Winde dem Ort so nahe gekommen, dass er evakuiert werden musste.
Ich habe niemals damit gerechnet, dass wir unsere Häuser verlassen müssen. Man will es nicht, man will es eigentlich nicht wahrhaben, aber man merkt, dass es immer näher kommt, ja.
Vorerst, so der zuständige Landrat, muss es bei der Evakuierung bleiben.
Das Geschehen war zumindest in der Nacht so dynamisch, dass wir an der Stelle so reagieren mussten.
Seit Dienstag kämpfen mittlerweile fast 680 Einsatzkräfte aus ganz Sachsen und inzwischen auch aus Brandenburg gegen die Flammen. Das THW hilft und seit gestern auch Polizei und Bundeswehr mit Wasserwerfern, Panzern und 4 Löschhubschraubern. Aber auch die dürfen nur bis 1000 Meter ran an das eigentliche Brandgebiet. Noch näher wäre zu gefährlich, wegen der Munition, die auf den früheren Truppenübungsplätzen seit Jahrzehnten liegt. Und auch so gibt es Risiken. Das Wasser wird einem offiziellen Badesee mit Badegästen entnommen.
Da gilt es natürlich besonders Obacht walten zu lassen. Das Zweite ist natürlich, wie man unschwer jetzt merkt, dass der Wind aufgefrischt hat. Das heißt, das Lagebild verändert sich stetig.
Auch in Thüringen beim schlimmsten Waldbrand seit 30 Jahren wird aus der Luft gelöscht. Bei Saalfeld ist bislang Vegetation auf 250 Hektar verbrannt. Die Einsatzkräfte kommen aus ganz Thüringen und aus Bayern. Dort, wo sie die Flammen besiegt haben, sieht es jetzt so aus.
Schwimmen mit Blick auf den Eiffelturm. Für viele Menschen in Paris geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Baden in der Seine ist von heute an wieder erlaubt. Nach teuren Maßnahmen hat sich der Wasserzustand so verbessert, dass nun 3 Freibäder öffnen bei freiem Eintritt. Angesichts des Klimawandels haben die Bäder für Paris durchaus einen ernsten Hintergrund. Die Wiedereröffnung heute machte aber vor allem Spaß.
Ein Sprung in die Seine vor toller Kulisse. Nach über einem Jahrhundert dürfen die Pariser wieder in ihrem Fluss schwimmen. An 3 Badestellen, eine auch ganz in der Nähe des Eiffelturms. Es macht mich glücklich, ich habe lange davon geträumt. In den vergangenen Tagen waren es fast 40 Grad in Paris. Für die Bürgermeisterin Anne Hidalgo geht es um mehr als den Badespaß. Es bedeutet, dass wir uns auf den Klimawandel einrichten, auf die starke Hitze. Dass man jetzt im Fluss schwimmen, sich dort erfrischen kann, ist auch eine Klimaanpassungsmaßnahme. Das Schwimmen in der Seine wurde 1923 verboten, wegen des zunehmenden Schiffsverkehrs und der Wasserverschmutzung. Danach wurde es nur noch zu seltenen Anlässen erlaubt. Für die Olympischen Spiele vergangenes Jahr versuchte man, die Wasserqualität zu verbessern. Bei Wettkämpfen wie dem Triathlon klagten allerdings mehrere Athleten über Durchfall und Übelkeit. Nun soll das Wasser sauber sein. Seit Tagen wurde die Eröffnung der Badestellen in den sozialen Medien angekündigt. Entsprechend groß das Interesse. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Wir haben so lange darauf gewartet. Es ist super, das Wasser ist toll.
Magnifique. Ne, also das Wasser ist super warm, anders als erwartet. Mit dem Eiffelturm, super schön.
Ein riesiges Rückhaltebecken, Kläranlagen und Filter haben es möglich gemacht. Frankreich hat dafür 1,4 Milliarden Euro ausgegeben.
Zum Sport. 2:0 gegen Polen. Der Auftakt bei der Europameisterschaft ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen sportlich zwar gelungen, für Teamkapitänin Gwin ging das Spiel allerdings nicht gut aus. Noch in der ersten Halbzeit zog sie sich eine Knieverletzung zu. Jetzt ist klar, für sie ist das Turnier zu Ende.
Mitten in der Nacht, Rückkehr der deutschen Mannschaft ins EM-Quartier in Zürich. Julia Gwin humpelt aus dem Bus. Am Mittag die Diagnose Innenbandverletzung im Knie. EM aus für die Kapitänin.
Julia hat sich sehr auf das Turnier gefreut, war gut vorbereitet. Dementsprechend ist sie jetzt auch enttäuscht. Wir drücken ihr alle die Daumen, dass sie schnell wieder fit wird.
Gestern musste Gwin noch vor der Pause nach dieser Verteidigungsaktion ausgewechselt werden. Ihre Verletzung trübt die Freude über den Sieg gegen Polen.
Ja, es war ein bitter erkaufter Sieg für uns. Das Knie ist betroffen. Sie hat uns damit aber auch das Gegentor verhindert. Und das müssen wir ihr hoch anrechnen.
Sportlich gelingt der EM-Auftakt dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Die Führung per Traumtor durch Jule Brandt in der 52. Minute. Das 2:0 eine Viertelstunde später von Lea Schüller bereitet Brandt vor. Das DFB-Team siegt nach dem Verletzungsschock vor der Pause.
Die Einstellung war dann bei uns auch jetzt erst recht für Julie. Und dass wir die 3 Punkte für sie geholt haben, ist sehr schön.
3 Punkte, die aber erstmal in den Hintergrund rücken nach dem EM-Aus der Kapitänin.
Start des berühmtesten Radrennens der Welt. Die erste Etappe der Tour de France mit Start und Ziel in Lille hat der Belgier Jasper Philipsen gewonnen. Er setzte sich bei der Zielankunft im Massensport durch und übernahm so auch das gelbe Trikot. Bester Deutscher wurde Marius Meierhofer auf Platz 9. Und nun die Lottozahlen. 1, 8, 29, 37, 42, 44, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Jetzt folgen die Wetteraussichten für morgen, Sonntag, den 6. Juli.
Das Wetter ändert sich. Das Tief über Südskandinavien bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter. Kühle Luft vom Meer strömt ein. In der Nacht regnet es gebietsweise in der Nordwesthälfte. Morgen regnet es im Westen und Nordwesten, im Laufe des Tages verbreitet, wobei der Regen kräftig und gewittrig sein kann. Auch sonst wird es wechselhafter Regenschauer folgen, im Nordosten und Südosten einzelne Gewitter. In der Nacht 17 bis 11 Grad, am Tag 17 Grad in der Eifel, 30 Grad in der Lausitz. Am Montag mehr Wolken als Sonne, verbreitet Schauer, stellenweise Gewitter. Wechselhaftes Wetter auch am Dienstag bis 23 Grad. Am Mittwoch Sonne, Wolken, an einigen Stellen noch etwas Regen.
In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni berichten wir heute um 23.20 Uhr über die Strategie der AfD-Fraktion für die Oppositionsarbeit im Bundestag. Und wir erzählen vom Streit darüber, wer den Nachfolger des Dalai Lama bestimmen darf. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.